Jo, Fabian.
So, da sind wir wieder.
Willkommen zurück bei In The Zone, zweite Folge.
Ja.
Und ich bringe gleich mal eine Frage mit für dich. Wie funktioniert Training für Triathleten? Wie würdest du das beschreiben?
Also da bin ich ja eigentlich der falsche Ansprechpartner, weil der Trainingsexperte bist ja du. Aber wenn ich aus meiner Sicht sagen würde, wie Training funktioniert, dann würde ich doch mal sagen, schließ dich in einen Pain Cave ein. Such dir einen Trainingsplan, den du knallhart abtrainierst und komme, was wolle, koste es, was es wolle, folge diesem Plan und schaue einfach, wohin es dich bringt.
Ja. Genau so habe ich es auch jahrelang gemacht. mehr oder weniger erfolgreich. Okay. Ja. Tatsächlich habe ich so angefangen. Ja. Also ziemlich stumpf, so wie man es erkennt, und ja, so trainieren alle und so funktioniert Triathlon, so musst du halt auch trainieren, ja. Alleine, ja. Nicht in der Gruppe, ist ja nicht kompatibel, wenn du einen Trainingsplan hast. Ja. Und mittlerweile wieder ein Tick anders. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich bin der reine Gruppentrainierer, also ich mag das schon auch gerne alleine trainieren, also bin ich einfach der Typ dazu, ist meine Identität. Ich denke, das ist ein gutes Stichwort für die heutige Folge. Aber ich denke, das muss ja jeder für sich einfach rausfinden, wer er ist, was er will und was ihn dann einfach glücklich und am Ende auch erfolgreich macht.
Ja, also das habe ich natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt. Also was ich halt oft erlebe ist, und ich nehme mich da selber nicht aus und du dich ja auch nicht, natürlich, man betreibt diesen Sport und sucht irgendwie nach der wahren Wahrheit. Also was muss ich tun, um schneller zu werden, leichtfüßiger zu werden, mehr Wassergefühl zu bekommen und, und. Und ich glaube, was viele bei der Suche nach Spitzenleistung oder Potenzialentfaltung oder wie auch immer man das nennen will, vergessen ist, einfach mal auf sich selbst zu schauen und um herauszufinden, wer bin ich, wofür mache ich diesen Sport, was macht dieser Sport mit mir und vor allen Dingen, wie muss dieser Sport auch ausgestaltet sein, damit er zu mir passt. Und das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, wir hatten das schon in der ersten Folge, glaube ich, angesprochen. Da ging es ja um die Frage, oder da hatten wir das Phänomen, du bist jemand, der eine 8 Stunden 16 in Rot gemacht hat, also wirklich großen Respekt vor dieser Leistung. Und trotzdem, und das wird ja wahrscheinlich viele auch verwundert haben, hatte ich dieses Rennen nicht erfüllt, also gar nicht glücklich gemacht, sondern nicht erfüllt. Warum? Wie kann das sein?
Genau, wir haben es ja schon mal Anteaser gehabt, weil es im Endeffekt halt mir drum gegangen ist, und das habe ich erst im Nachgang realisiert. Klar, ergebnistechnisch, wir sind genau da rausgekommen, und ich sage wir, weil auch du deinen Teil dazu beitragen hast und wir ein Team halt da sind und auch meine Family und Freunde einfach da zum Team dazugehören. Deswegen kommt vielleicht öfters das wir anstatt ich, weil ich es nicht nur alleine bin. Klar, race ich alleine dann, aber irgendwie steckt da doch mehr dahinter als nur die eine Person, und das ist ja, würde man sagen, bei jedem Triathleten oder jedem Sportler steckt ein Team, sei es die Family oder Freunde, Familie, Trainingspartner, was auch immer dahinter. Aber anyways, es ist ja im Endeffekt halt so gewesen, dass ich habe mit 8 Stunden 16, knapp an den 8:15, was wir angepeilt haben, habe es rein theoretisch hochgerechnet, war es eine 8:08, wo ich gesagt habe, wenn alles perfekt läuft, könnte es eine 8:08 werden. Wie es halt so oft ist, läuft ja nie alles perfekt, aber am Ende vom Tag, rein ergebnistechnisch würde ich sagen, es hat sehr, sehr viel gepasst, und eigentlich, und ich vermeide im normalen Sprachgebrauch, vermeide immer das Wort eigentlich müsste ich ja zufrieden sein. Aber ich bin es nicht. Jetzt da vielleicht einmal ein bisschen vorsichtig zum sein, mit wem man spricht, weil natürlich dann viele sagen, ja, oh, arrogant, wie kannst du mit 8, 16 nicht zufrieden sein und so, was ist mit dir los? Ja, verstehe ich die eine Sichtweise, wenn man es halt mal genauer beleuchtet, warum ich halt nicht zufrieden bin. Es hat nichts mit der Zeit 8:16 zu tun, damit bin ich ja zufrieden und Zweiter in der Altersklasse und Platz 27 overall, obwohl, weiß ich nicht, 50 Top-Athleten, also Profis auch mit am Start waren. Also natürlich bin ich in der Hinsicht mega happy drüber, aber wie das Rennen abgelaufen ist, damit war ich nicht happy. Und das war primär der Radteil, wo wir eine riesige Gruppe waren, dann von hinten noch eine größere Gruppe gekommen ist und einfach super viele Athleten unfair gefahren sind, und das widerspricht dann wiederum so ein bisschen meiner Art vom Racen. Also klar kann man es wurscht sein, was andere machen, aber ich denke mal, wir racen ja alle gegeneinander, wir wollen die individuelle Leistung, und dementsprechend will ich halt auch, dass ich meine individuelle Leistung halt komplett bringe, aber das schaffe ich einer Gruppe nicht. Also ganz ehrlich, das war teilweise was sehr entspannt, wie wir da gefahren sind. Ja. Und ich komme dann in die Wechselzone und habe es erst ein paar Tage später angeschaut, halt meine Leistungsdaten. da bin ich tatsächlich vielleicht gar nicht so datenfokussiert, wie es vielleicht rüberkommt manchmal als Coach. Aber am Ende vom Tag waren die Leistungswerte entspannt, also nicht entspannt, aber so ein schöner Grundlagenbereich, GA1, Mitte GA1, unteres GA1. Und das ist was, wo ich zwar an sich jetzt kein Problem damit habe, dass ich sage, okay, die Leistungswerte, ich will möglichst hohe Leistungsdaten da stehen und es juckt mich nicht, aber ich habe einfach gesehen, wie viel Luft da noch war. Also jetzt mal bloß rein an Zahlen mal quantifiziert, sagen wir bis 260 Watt wäre ich halt quasi im Average halt mitgefahren, wo ich sage, das hätte man nur zugeraten, um einen vernünftigen Marathon zu laufen. Und ich war aber im Average, glaube ich, bei 225 und 240 müssten es normalized gewesen sein. Also war nur richtig gut Kapazität, aber am Ende vom Tag, ich hätte es alleine nicht recht viel anders machen können, außer ich habe mich aufgerieben und wäre trotzdem nicht schneller gewesen. Und am Ende vom Tag war ich dann auch selber in einem taktischen Thema drin, wo ich sage, ja, ich habe mich reinzwängen lassen, dass ich taktiere, dass ich so fahre. Ich sage, ja, Mai ist ja gerade chillig, versorg dich gut, spar Kräfte, dafür läufst du noch einen guten Marathon etc. Wie es halt einfach mal pauschalisiert jeder macht.
Ja.
Und für mich persönlich ist es aber nicht als mein Way of Racing.
Ja.
Und das ist mir dann also nach und nach einfach bewusst worden und reflektiert mit dir gemeinsam. Wir haben dann nach Rot nochmal Kontakt gehabt, nochmal telefoniert. Und früher, zum Beispiel, was ich auch schon im letzten Podcast gesagt habe, in der letzten Folge, 2021 ist Rennen, als ich nicht ins Ziel gekommen bin, bin ich aber so geraced. Super aggressiv, da muss ich nachschauen. Ich bin mit 260 Average, bin ich in die, oder normalized, bin ich in die Wechselzone gekommen. Und das hat Spaß gemacht.
Ja.
Und das hat mich auch erfüllt. Und deswegen bin ich tatsächlich auch mit dem Ergebnis, DNF, bin ich zufriedener, weil die 9 Stunden, was das bis dato waren, war genauso, wie ich es gerne wieder machen würde. Vielleicht die Versorgung werde ich anders machen und den einen oder anderen Punkt, dass ich ans Ziel komme. Aber so im Großen und Ganzen, wie ich geraced bin, aggressiv und einfach mit Spaß am Radfahren und am Triathlon. Und das hat mich erfüllt. Und ja, das war in den Runden nicht ganz so der Fall. St. Pölten auch nicht. Und Ergebnisse gut, tipptopp, bin ich happy. Aber so wie das zustande gekommen ist, wie gesagt, da ist mehr drin. Also mehr Spaß, mehr Freude.
Also klar, ich meine, wer kennt es nicht, dass man sich vornimmt, mit 260 normalisiert, die Langdistanz zu fahren. Also das ist natürlich der absolute Standard. Ja, ich finde es spannend, was du gerade sagst, weil das Rennen muss zu dir passen. Ja? Und ich würde es immer so als deine eigene Mission bezeichnen. Und es ist ja nicht nur das Rennen eine Mission, sondern auch das Training, also die Vorbereitung dahin. Und ich würde mal behaupten, dass wenn jemand seine eigene Mission nicht kennt, wofür mache ich das eigentlich hier? Auf was soll das bei mir einzahlen? Aber auch wie verändere ich mich in dem Prozess? Also du fängst ja irgendwie im November, Dezember, je nachdem, wann das Rennen ist, fängt man ja irgendwann im Winter an, sich auf dieses Rennen intensiv vorzubereiten. Und ich glaube, die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wie muss nicht nur das Rennen am Ende für mich gestaltet sein, sondern wie muss vielleicht auch das Training für mich gestaltet sein. Und jetzt kommt, ich hatte es ja angedroht, jetzt kommen wir wieder eine Geschichte aus, oder es kommen wir wieder ein paar Geschichten aus alten Zeiten. Früher, in den 90ern, war es üblich, dass in Kona beim Ironman in Hawaii die Presse den Top-Athleten Spitznamen gegeben hat. Und Mark Allen und Dave Scott sind sicherlich so die bekanntesten Protagonisten. Der Iron War geht ja auf sie zurück, also wo sie Schulter an Schulter den Queen K entlang gelaufen sind. Und Mark Allen hatte immer den Spitznamen The Grip und Dave Scott hatte immer den Spitznamen The Man. Und bei The Grip, ich glaube, Mark Allen wurde mal danach gefragt, er ist immer so konsequent und auch so fulminant, so souverän Rad gefahren, dass wenn sie im Pulk gefahren sind im Training, die Mitfahrenden immer gesagt haben, so hold on, he's got the grip. Also ne, man musste bei ihm immer so ein bisschen aufpassen und Dave Scott hat immer die Rennen sehr souverän, sehr stilvoll gestaltet. Deshalb hatte er den Spitznamen The Man. Ich weiß, dass Norman Stadler den Spitznamen Storm in Norman hatte. Ne? Und das zahlt so ein bisschen auf das ein, was du gerade sagst. Ne? Rennen wirklich aggressiv nach vorne weg gestalten. Es gab einen ganz bekannten deutschen Triathleten, den heute kaum noch jemand kennt, Wolfgang Dittrich, der immer first out of water war, der also viele Ironman-Rennen auf Hawaii lange, lange geführt hat und der irgendwann den Spitznamen The Rabbit hatte, ne? Also sozusagen das Kaninchen, was eingefangen werden muss. Und Ich glaube, dass die Spitznamen, die dir von der Presse gegeben wurden, natürlich auch so ein bisschen Teil, und da sind wir vielleicht auch beim Stichwort des Podcasts heute, Teil deiner Identität waren. Also sie haben ein bisschen zum Ausdruck gebracht, wer raced da eigentlich, wer steht da eigentlich an der Startlinie und wer steht am Ende auch in den Trainingseinheiten an der Startlinie. Und ich glaube, dass vielen gar nicht so bewusst ist, wie kraftvoll das ist, wenn du dir deiner eigenen Identität bewusst wirst. Und ich glaube, wir werden da heute ein bisschen detaillierter mal drauf eingehen. Was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich meine Identität? Wie finde ich das raus? Was sind da wichtige Parameter? Aber ich glaube, was wir schon mal festhalten können, und ich meine, du hast jetzt schon mal so ein paar Punkte aus deiner sportlichen Erfahrung heraus uns mit uns geteilt. Ein erfolgreiches Rennen ist halt nicht ein erfolgreiches Rennen. Also was macht ein Rennen für dich wirklich erfolgreich? Oder kannst du das auch aufs Training übertragen? Also wann ist ein Trainingsprozess für dich erfolgreich oder wirksam oder wie auch immer?
Vielleicht, wenn man das zweite erfolgreich mal als erfüllend ersetzen. Zum Beispiel ein erfolgreiches Rennen ist nicht gleich ein erfüllendes Rennen. Finde ich persönlich auch ganz passend, weil es mich halt in der Hinsicht nicht erfüllt hat, das erfolgreiche Rennen. Rein von außen, subjektiv betrachtet, super erfolgreich. Also für mich als Age-Grouper und für mich auch für mein Level. Klar, ein Profi-Triathlet wird auch sagen, nee, war nicht mehr erfolgreich, aber ja. Jetzt auf dem Niveau, was ich bin, finde ich erfolgreich. Und erfüllen war es halt einfach nicht. Aber du hast da was Schönes gesagt gehabt, der Wettkampf muss zu dir passen. Das sind alles so Sachen, die ich, glaube ich, intuitiv schon vieles für mich persönlich richtig gemacht habe in der Vergangenheit, weil ich mir zum Beispiel Rennen raussuche, die mir taugen, da wo ich Bock drauf habe. Und deswegen war für mich Hawaii bis jetzt noch kein Thema, und ich glaube, es wird jetzt auch kein Thema, weil mich das Rennen an sich, klar, ist eine geile Insel, da ist mit Sicherheit ein cooler Vibe und ich will es gar nicht irgendwie jetzt schlecht reden, aber für mich persönlich einfach klimatisch nicht so der Burner ist. Also ich wäre der Burner, also mich würde es, glaube ich, richtig brutzeln da dort und ich würde vermutlich nicht so gut klarkommen. Dementsprechend wird das Rennen einfach für mich nicht so passen, da wo ich meine Stärken nicht so ausspielen kann, da wo ich vielleicht einfach auch nicht so viel Spaß dabei haben würde beim Racen selber, ja. An sich selber. Klar, die Insel ist geil, der Vibe ist mit Sicherheit geil, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, ist mit Sicherheit was für viele etwas Einmaliges und definitiv eine Ehre. Aber irgendwie juckt es mich ja gar nicht. Und Portugal war jetzt schon zum dritten Mal immer eigentlich relativ geile Rennen abgeliefert und überwiegend gute Ergebnisse mit heimgebracht. Ich finde den Ort schön, ich finde die Gegend geil, die Strecke liegt mir, ich habe einfach Bock drauf. Ja. Und deshalb finde ich schon was auch generell auch wieder zu dem Thema Identität, um jetzt da zurückzukommen, also im Hauptthema, was er da auch mit reinspielt. Es geht ja nicht nur dann um die Art zu racen, sondern wie trainiere ich und wo race ich und wie fahre ich da zum Beispiel hin. Also ich verbinde das immer ein bisschen mit Urlaub. Für mich ist das irgendwie eine geile Zeit, das ist das Drumherum. Also ich persönlich wäre nicht der Typ, der sagt, ich fliege jetzt nach Samarkand, weiß nicht, wo ist das, Aserbaidschan oder so, irgendwo da östlich jetzt Osteuropa oder geht schon Richtung Asien rüber, wird da jetzt rüberfliegen und macht das Rennen und fliegt einen Tag später wieder heim. Das wäre so Mittel zum Zweck. Wenn es Freddy Funk macht, weil er vielleicht Antrittsgelder kriegt und so, ist das, glaube ich, schon nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber jetzt für mich als Hobbyathleten ist bestimmt eine geile Gegend dort. Und das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich mich nicht damit befasst habe. Aber ich würde jetzt nicht rüberfliegen und sagen, okay, eigentlich taugt mir die Region vielleicht nicht oder das Rennen oder die Strecke. Sondern für mich muss das Gesamtpaket einfach passen, dass ich mich wohlfühle, dass ich Spaß dabei habe. Und am Ende vom Tag, ja, ist es eine erfüllende Reise, ist es ein erfüllendes Ergebnis am Ende vom Tag. Und ich habe halt Spaß dabei mit dem, was ich mache.
Ich erinnere mich an 2020, da hatte mich Felix Weixhöfer, Grüße gehen raus nach Roth, hatte mich Felix Weixhöfer eingeladen. Da hatte Roth nicht stattgefunden, aufgrund der, haben wir ja schon fast vergessen, aufgrund der Corona-Pandemie gab es kein Rennen. Und Felix hatte mit seinem Team die Initiative oder vielmehr das Event gestartet, Dreams Cannot Be Cancelled. Da gab es eine große Veranstaltung im Autokino. Und da haben wir uns ein bisschen auf der Bühne unterhalten über das Thema, was macht die Krise jetzt eigentlich mit mir? Und interessant war, dass, glaube ich, viele damals vor der Frage standen, ich mache jetzt gerade ja kein Rennen. Bin ich dann eigentlich noch Triathlet? Also ist das Triathletsein immer noch Teil meiner Identität? Weil de facto kann ich gerade nur trainieren und selbst das geht noch nicht mal gut, weil Frei- oder auch Hallenbäder ja geschlossen hatten. Und bin ich eigentlich jetzt noch Triathlet? Und für mich hat sich diese Frage natürlich auch gestellt und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen näher damit beschäftigt, ist, was bedeutet es eigentlich, Triathlet zu sein? Also für mich ist Triathlet sein nichts, was sich in Zahlen messen lässt, im Sinne von, das Ergebnis hast du bei dem Rennen erbracht und hier bist du auf der Platzierung gelandet. Natürlich ist das immer ein sehr kraftvolles Instrument zu sagen, hey, ich bin hier Fünfter geworden und ich habe die Zeit gemacht, aber ich bin zunächst einmal Triathlet, weil ich diesen Sport betreibe. Ich bin auch ein ganz großer Fan davon zu sagen, ich bin Trainingsweltmeister. Das ist ja auch etwas, was bei vielen immer so ein bisschen vorwurfsvoll mitschwingt, so nach dem Motto, naja, der ist nur im Training gut, aber im Rennen halt nicht. Also auf das Thema werden wir Umgang mit Druck und vor allen Dingen, wie man das vielleicht dann auch umdreht, da werden wir sicherlich in einem späteren Podcast auch nochmal zu sprechen kommen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass ich für mich, also ich bin Triathlet und ich für mich habe formuliert so, ich habe die gesamte Klaviatur. Also wenn ich mich auf einen Rennen vorbereite, dann fängt das ja irgendwann an mit der Euphorie. Man hat sich angemeldet und man weiß, heute ist scharfer Start und jetzt geht die 6-8-monatige Vorbereitungsphase los. Und dann folgt ja eine Aneinanderreihung von Ups and Downs. Du bist total stolz und euphorisch und du bist ganz glücklich und dann bist du frustriert und dann bist du wütend und dann bist du panisch und dann wirst du womöglich noch krank und dann fehlen dir Trainingseinheiten, die man natürlich nicht nachholen kann, aber sie fehlen und du guckst auf deine Strava, whatever, Statistiken und denkst so, da müsste eigentlich eine viel höhere Zahl stehen. Und ich habe irgendwann für mich erkannt, dass ich mir damit ja eigentlich nur selbst im Weg stehe. Und für mich ist es so, dass ich oft Trainingsweltmeister bin. Also es gibt wirklich Trainingseinheiten und du lachst jetzt, aber es gibt wirklich Trainingseinheiten, wo ich schon gelaufen bin und eine imaginäre Ziellinie hatte, eine lange Laufeinheit, und ich wirklich gedacht habe so, hey, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das Rennen, und ich habe mir sozusagen vorgestellt, der Stadionsprecher würde jetzt meinen Namen aufrufen und ich bin irgendwo im Park und da sind jetzt noch die letzten 300 Meter, weil es einfach eine geile Laufeinheit war, und bis da läufst und dann bist du im Ziel, und da ist mir klar geworden, wie viel ich mir damit in positiver Weise beschere, dass ich selber entscheide, was aus dieser Trainingseinheit wird. Natürlich kann ich nach jeder Einheit sagen, war schlecht, war schlecht, war schlecht. Ich kann aber auch sagen, es war eine coole Einheit, wenn ich mal einen Feldberg rauffahre oder eine schnelle TT-Einheit mache, dass ich von der Einheit zurückkomme und nein, es war kein Rennen und nein, ich bekomme keine Medaille und es gibt auch keine Zeit, die im Internet steht. Aber ich für mich kann halt sagen, das hat mich jetzt sehr in positiver Weise bewegt. Und ich glaube, das Thema Identität spielt im Triathlon halt eine ganz große Rolle. Ich hatte neulich ein Interview mit einer ehemaligen Leistungssportlerin, die ich gefragt hatte, jetzt, wo du damit aufgehört hast, würde mich mal interessieren, wo fließt eigentlich die ganze Leidenschaft, die du für den Sport hattest? Und das war eine Profisportlerin, also keine Triathletin, 35 Stunden die Woche trainiert. Wo fließt eigentlich diese Leidenschaft jetzt hin? Und das Interview ging so 1,5 Stunden und am Ende meinte sie, Fabian, mich hat diese Frage jetzt 1,5 Stunden nicht losgelassen. Ich kann dir immer noch keine Antwort darauf geben. Ja? Also wo fließt eigentlich diese Leidenschaft hin? Und ich glaube eben, dass viele den Triathlon nicht durch Zufall betreiben, sondern weil es einfach Teil ihrer Identität ist. Sie wollen sich spüren, sie wollen wachsen, sie wollen vielleicht auch, ich will nicht sagen scheitern, ich meine, du bist das beste Beispiel. Ich meine, 400 Meter, ich komme da immer noch nicht drüber weg, 400 Meter vom Ziel, du hörst schon, wie der Stadionsprecher deinen Namen aufruft.
Ich habe es nicht gehört.
Aber meine Supporter. Die haben es gehört. Und ja. Am Ende erreichst du nicht das Ziel. Ja. Und trotzdem sitzt du hier mit einem Lächeln und sagst so, das war einfach wertvoll. Und deshalb glaube ich, dass es für uns alle einfach sehr, ich will fast schon sagen, heilsam ist, für sich zu formulieren, wofür mache ich das, was macht das mit mir, wie verändert mich das, aber wie drückt sich das vielleicht auch in meinem Alltag aus?
Ich denke, das ist eine ganz gute Richtung, was wir gerade einschlagen, einfach auch zum Schauen, wie können wir unsere Zuhörer jetzt halt auch so mitnehmen, dass jeder für sich einfach herausfindet, was ist seine Identität, dass er im besten Fall aus dem Podcast rausgeht, zum Schluss auch nochmal eine kleine Aufgabe mitkriegt, wo er selber daran arbeiten kann. Dass man sagt, okay, wir schauen jetzt mal, wäre mal interessant von dir zum Hören, so die theoretische Definition von, was ist eigentlich eine Identität? Also wie definiert man eine Identität? Das wäre mal auf jeden Fall mal was mich interessieren würde. Gibt es da überhaupt eine Definition?
Ich würde es, glaube ich, ganz, ganz allgemein halten. Ich glaube, dass Identität natürlich das ist, was uns über die Zeit halt formt oder was uns über die Zeit geformt hat. Es gibt also diesen Begriff, Sides of Shaping und jeder von uns oder für die, die jetzt gerade zuhören oder uns zuschauen, kann natürlich parallel schon mal gucken, so was hat mich eigentlich geshaped? Also wenn ich da jetzt bei mir mal zurückgehe, dann fing das natürlich an. Ich bin in einer kleinen Stadt östlich von Hannover, östlich von Hamburg im Osten, also in der Nähe zur ehemaligen Zonengrenze groß geworden. Und der Ort ist 40 Kilometer von Hamburg ungefähr entfernt. Und es war halt nicht Großstadt, sondern es war sehr ländlich. Es war ein kleiner Ort mit einer Stadt, die ein Gymnasium hatte, zwei Grundschulen, glaube ich. Also ich bin dort sehr, sehr, ich will nicht sagen ländlich aufgewachsen, aber wenn ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe, als ich dann als Jugendlicher mit dem Triathlon angefangen habe, ich glaube, es gibt 3 oder 4 Ampeln, über die ich rüber muss. Und dann bin ich im Nowhere. Und dann fahre ich. Und so hat Training für mich immer ausgesehen. Wenn ich in Frankfurt Radfahren gehe, dann brauche ich erstmal eine halbe Stunde, bis ich einigermaßen irgendwo draußen bin. Und dann fahre ich natürlich ständig durch Orte und Ampeln und Kreuzungen. Und ich bin auf einer sehr kleinen Grundschule, auf eine sehr kleine Grundschule gegangen und dann auf ein sehr relativ kleines Gymnasium. Und das sind natürlich alles Institutionen, die mich auch geshaped haben. Also die Familie, in der ich aufgewachsen bin, die Freunde, die ich hatte, die Lehrer, die ich hatte. Ich habe dann erst, als ich ins Studium gegangen bin, festgestellt, dass es natürlich auch noch andere Menschen gibt, die andere Erlebnisse gemacht haben, die in Großstädten aufgewachsen sind, die vielleicht in Institutionen, von Institutionen geshaped wurden. Das kann die Kirche gewesen sein, das können früh Vereine gewesen sein, das muss gar nicht Sport gewesen sein, es kann Spielmannszug, ein Schützenverein, was auch immer. Und die Art, wie man dort, ich will mal sagen, sozialisiert wurde, macht ja aus, wer du heute bist. Also welches Verhalten beispielsweise wurde, ohne dass du es gemerkt hast, gefördert und welches Verhalten wurde vielleicht auch zu unterdrücken versucht. Ne? Also gerade wenn ich mit Profisportlern arbeite, die sagen mir natürlich, oder auch ambitionierten Führungskräften, die haben häufig schon in sehr jungen Jahren in Kontexten gelebt, wo das Thema Leistung viel gezählt hat. Also so nach dem Motto, solange ich Ergebnisse gebracht habe, solange ich Leistung gebracht habe, wurde ich immer gelobt, da gehörte ich immer dazu. Wenn ich mal nicht funktioniert habe oder keine Leistung gebracht habe, dann wurde es schon schwer. Dann wurde mir schon immer nahegelegt, hey, du musst dich mal auf den Hosenboden setzen oder du musst jetzt mal wirklich dich zusammenreißen, die Zähne zusammenbeißen. Und da sind bei vielen dann auch, glaube ich, ein Thema, was wir bestimmt nochmal zum späteren Zeitpunkt uns genauer anschauen werden, Mindsets entstanden, die heute natürlich sehr präsent sind in unserer aller Leben. Und ich glaube, Identität ist das, was das Ergebnis ist von dem, was uns über die Jahre geformt hat. Welche Rollen hatten wir, welche Funktionen hatten wir, was wurde von uns erwartet, was sollten wir tun, was durften wir aber vielleicht auch nicht tun. Und das ist so ein bisschen Teil der Identität. Und jetzt muss ich gerade kurz nachdenken. Und wir sind ja, ich will nicht sagen, an unterschiedlichen Enden der Republik, aber ich meine, ich bin im Norden groß geworden.
Zimmer. Sag's, wie es ist.
Wir sind an unterschiedlichen Orten in Deutschland groß geworden. Und ein Freund von mir, Bernd Flessner, ehemaliger Profisurfer, erfolgreichster deutscher Profisurfer, der ist auf Norderney groß geworden. Und ich bin ja nun schon ein Nordlicht, aber jemand, der auf Norderney groß geworden ist, also wirklich in den täglichen Irrungen und Wirrungen von Wind, Wetter, Wellen, der wird natürlich nochmal mit ganz anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, Wassern gewaschen als jemand, der vielleicht in den Bergen aufwächst. Ne? Jemand, der in einer Großstadt oder vielmehr in einem größeren Kontext aufwächst, wo er vielleicht keinen Park um die Ecke hat, ist anders geshaped als jemand, der womöglich auf dem Dorf, auf dem Land aufwächst.
Sind halt einfach andere Werte, was halt auch vermittelt werden, sagen wir so in ländlichen Regionen wie in städtischen. Also es ist ein ganz anderes Leben im Endeffekt. Aber würdest du jetzt sagen, weil ich jetzt gerade selber ein bisschen überlegt habe, was du jetzt so das auch ein bisschen mit, ja, wie man geshaped wird und welchen Lebensphasen halt einfach ein bisschen selber überlegt und zum Beispiel meine Schulzeit, Gymnasium, also weiterführende Schule, waren, wie lange war es, 8, 9 Jahre und waren es 8 Jahre? Ich glaube 8, also ich bin nicht sitzen geblieben. Ich habe es immer gerade so geschafft.
Man weiß es nicht so ganz.
Doch, also. So, Zwischenzeugnis waren immer so 1, 2 Fünfer drin und Jahreszeugnis war bloß ein 1er drin, okay. Maximal. Also ich bin immer durchgekommen. Aber es war nie eine schöne Zeit für mich. Also ich habe es eine gute Erinnerung. Ich bin relativ oft, komme ich noch an der Schule vorbei, daneben ist das Hallenbad in Ingolstadt. Und da hat die Schule an sich jetzt nichts damit zu tun. Also kann die Schule jetzt nichts dafür. Also mir hat es einfach nicht gefallen. Ich habe selber mit Pubertät und so weiter auch mit Sicherheit andere Lebensphase, andere Wege eingeschlagen, wie ich es jetzt halt mache und so. Was ich auch nicht mehr, oder was ich gerne auch nicht revidieren möchte, aber ich würde ein paar Sachen würde ich anders machen, sagen wir es mal so. Dementsprechend habe ich mich nie so wohl gefühlt im ganzen Schulkontext. Ich habe da auch nicht viele Freunde gehabt in meinem Jahrgang. Ich bin tendenziell dann immer mit Kumpels so vom Fußball oder von anderen Schulen quasi vom Dorf halt auch zusammen gewesen. Aber so Schulfreunde technisch habe ich eigentlich nie einen engen Kontakt gehabt. Und ja. Dementsprechend habe ich ja nicht so den Sinn drin gesehen. Also Schule war ja nicht gut. Warum soll ich dann da hingehen? Macht mir keinen Spaß, weil ich keine guten Noten habe. Tut mir relativ schwer, aber ich war einfach faul, muss man fairerweise sagen. Ja. Habe es aber in dem Moment in der Pubertät nicht so überrissen, wie das Ganze funktioniert. Und dann war halt eben der soziale Anschluss war halt auch eher so dürftig. Und dementsprechend war das einfach keine schöne Zeit für mich. Also ich habe es jetzt nicht gut in Erinnerung. Würdest du sagen, sowas shaped mich dann einfach auch, dass ich jetzt so der Triathlet bin, der ich bin, dass ich, keine Ahnung, vielleicht da jetzt einmal Anerkennung suche oder da generell meine guten Noten jetzt im Triathlon schreibe, weil ich sage, ich erziele halt da gute Ergebnisse. Jetzt nicht in Form von Noten, aber in Form von Ergebnissen. Ich erreiche meine Ziele und so weiter. Hat das einen Einfluss von der Schulzeit aus?
Also auf jeden Fall. Und ich bei vielen Einzelsportlern höre ich, dass sie sagen so, ja, ich habe früher auch mal Fußball gespielt oder Volleyball oder einen Mannschaftssport gemacht und ich habe mich bewusst dann für den Einzelsport entschieden, das muss gar nicht Triathlon sein, das kann auch Schwimmen oder Radfahren, Laufen, was auch immer, wobei Radfahren ja schon eher ein Mannschaftssport eigentlich ist, die sich bewusst für einen Einzelsport entschieden haben, weil sie gesagt haben, ich möchte einen in Anführungszeichen direkteren Sport, wo ich direkt für mich merke, habe ich einen Fortschritt gemacht, habe ich ein positives Ergebnis erzielt und ich möchte mich gar nicht hinter einer Mannschaft verstecken oder ich möchte auch nicht mich vor eine Mannschaft stellen, sondern ich möchte einzig und allein für das, was ich tue, eine direkte Rückmeldung bekommen. Und ich glaube schon, dass die Art, wie wir alle groß geworden sind, eine Antwort ermöglicht, warum tue ich das, was ich heute tue? Also, ne, wenn ich jetzt Menschen frage, warum hast du dich ausgerechnet für Triathlon entschieden? Also es gibt so viele Sportarten, du könntest auch alles mögliche andere machen, gerade in der heutigen Zeit. Es gibt in jeder größeren Stadt eine Boulderhalle, Fitnessstudios, du kannst jetzt High Rocks machen oder Freeletics oder Yoga. Warum ist es ausgerechnet Triathlon? Und die häufige Antwort ist natürlich, dass dieser Sport einem die Möglichkeit gibt, sich selbst zu spüren. Ja? Also du spürst dich ja wirklich körperlich, weil du, also machen wir uns nichts vor, egal wie easy du einen Ironman machst, du kommst irgendwann an den Punkt, dass es wehtut. Und du kommst auch irgendwann an den Punkt, dass es im Training halt wehtut. Und da geht es jetzt ja gar nicht darum, den Schmerz zu glorifizieren, sondern einfach darum, dass, hey, dieser Sport gibt mir die Möglichkeit, mich selber zu spüren und bestimmte emotionale Muster einfach mal zu durchleben. Ja, dieser, sagen ja alle, ne, dieses Gefühl von, ich mache das nie wieder, während eines Ironmans, das Gefühl hält ja nur sehr kurz an, weil am nächsten Morgen, meistens sogar schon am Abend, sagst du dir, okay, wann kann ich mich fürs nächste Rennen anmelden?
Genau, das ist so jetzt kommt der Einspieler von SpongeBob, 3 Minuten später. Und dann genau. Denkst du wieder komplett anders.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und, ja. Und ich glaube, dass, wo wir wieder bei dem Thema Identität sind, natürlich, ich habe auch viele Freunde in meinem Umfeld, die sagen so, wie oft willst du dir das eigentlich noch antun, so ein Ironman? Und ich denke immer so, so gucke ich gar nicht. Ich tue mir das Rennen ja nicht an, sondern ich mache das Rennen ja für mich. Und ich habe für mich auch selber erkannt, als ich jung war, so 14, 15, dass dieser Sport mir irgendwie sehr viel gegeben hat. Es gibt übrigens viele sehr dezidierte Studien, die zeigen, dass Spitzensportler, und ich rede jetzt wirklich über Profis, die ganz in der Welt Spitze sind, dass es bei vielen Spitzensportlern immer ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit gegeben hat, was begleitet wurde durch das Gefühl im Sport irgendwie sich erfolgreich zu fühlen oder wirksam zu fühlen vielmehr. Das heißt also, dass viele Spitzensportler als Teil ihrer Identität erkannt haben, so holprig mein Leben auch ist, und das kann ein Umzug gewesen sein, also traumatische Erlebnisse stellen sich viele manchmal sehr dramatisch vor. Ein traumatisches Erlebnis kann auch sein, dass ich quasi von A nach B umziehe und plötzlich keine Freunde mehr habe. Oder ein traumatisches Erlebnis kann sein, dass ein Familienmitglied schwer krank wird oder vielleicht seine Arbeit verliert oder was auch immer, was ich als junger Mensch dann als sehr einschneidend empfinde. Und bei vielen Spitzensportlern ist es so, dass sie für sich in einer solchen Situation erkannt haben, ey, der Sport gibt mir einfach unheimlich viel Kraft, weil ich mich selber wirksam fühle. Ich kann selber beeinflussen, ob ich besser werde, ob ich erfolgreich bin. Und ich glaube, dass das eben dann ganz klar aufzeigt, Sport ist Teil der eigenen Identität. Ich drücke mich über den Sport aus, ich erlebe mich darüber, ich fühle mich halt wirksam.
Das hast du was Schönes gesagt, Sport ist Teil deiner Identität. Ist es so, dass jetzt quasi deine Identität im Job, im Sport, im Privatleben, Sexualleben, ist das immer die gleiche Identität? Einfach mal jetzt als Beispiel gesagt, okay, ich bin vielleicht in der Arbeit eher dominant geneigt. Bin ich das daheim mit meiner Frau zum Beispiel, ja, oder bin ich da eher untergeordnet? Also muss ich immer die gleiche Identität haben oder kann das mal bereichsübergreifend auch anders sein?
Ja, ja. Auch interessant, ich glaube, dass viele Menschen manchmal, ich will nicht sagen zwei oder drei Identitäten haben, aber diese halt leben müssen. Ein Freund aus meinem Bekanntenkreis, der aus Afghanistan kommt und in sehr jungen Jahren hierher geflüchtet ist, bezeichnet sich selber, und er hat es so wortwörtlich gesagt, er bezeichnet sich selber als Kokosnuss, ja? Also er ist natürlich anderer Hautfarbe nach außen, aber innen ist er total weiß. Also er hat ganz klare Prinzipien, die ihn am Ende total deutsch machen. Ne? So. Und das fand ich ganz bezeichnend. Und er natürlich sagt, dass viele Dinge, die er gerne leben würde, so gar nicht leben kann, weil sie vielleicht nicht anschlussfähig sind. Und ich glaube, dass wir das immer wieder erleben, dass wir im Job manchmal vielleicht, weil du es auch angesprochen hast, eine sexuelle Orientierung beispielsweise gar nicht leben können, weil es vielleicht nicht akzeptiert ist oder weil ich das Gefühl hätte, dann Nachteile zu erfahren. Und ich glaube schon, dass diese Menschen dann eine, man sagt das ja auch, der hat noch eine zweite Identität. Also das, was ihn eigentlich ausmacht, kann er da, wo er ist, vielleicht nur in Teilen leben, weswegen er sich einen zweiten oder dritten Ort sucht. Und by the way, ich glaube auch, dass viele Triathleten so ambitioniert sind, dass sie das vielleicht im Job oder in dem Umfeld, wo sie sind, gar nicht leben können, dass sie halt einfach einen Outlet brauchen, wo sie sagen so, und hier kann ich wirklich hier kann ich alles abfeuern, was ich in mir habe, mit dieser ganze Leidenschaft und Energie und morgens um 5 Uhr aufstehen und abends noch spät trainieren. Ja.
Ja. Die Frage, was ich mir gerade stelle, wenn ich ein ambitionierter Triathlet bin, ist es auch möglich, pauschalisiert gesagt, dass ich im Job zum Beispiel ambitioniert bin. Weil ich sehe es halt oft im Coaching, wo ich mir dann die Frage stelle, ich weiß nicht, ob ich immer und überall ambitioniert sein kann.
Ja. Auch da, ich glaube, dass wir alle ja sowieso nur begrenzte Ressourcen haben. Und was ich oft erlebe, ist, dass Leute natürlich sagen so, der Job gibt mir gar nicht die Möglichkeit zu performen, weil bei uns und das ist, die Strukturen lassen es gar nicht zu. Man ist vielleicht in solchen hierarchischen Systemen, dass man gar nicht, ich will mal sagen, outperformen kann. Dass die dann sagen, ich brauche aber irgendwie ein Feld, in dem ich mich wirklich, in das ich zu 100% mit allem reingehen kann. Und das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon, ne, wo ich meine Bedürfnisse, meine Motive, meine Werte auch wirklich zu 100% direkt leben und erspüren kann. Und ich glaube, das erleben wir ja auch immer wieder im Umfeld oder im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass Menschen natürlich manchmal eine Identität haben oder mit einer Identität groß geworden sind. Also wir beide sind jetzt in einer Demokratie groß geworden. Ja, und für uns ist es auch total selbstverständlich. Es gibt aber eben auch Menschen, die vielleicht in jungen Jahren, hatte vorhin das Beispiel genannt, vielleicht aus einem Land hier rübergekommen sind und ganz ehrlich, ganz so weit hergeholt ist es gar nicht. Selbst Menschen, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind, die sind halt anders geshaped worden. Also das, was ich vorhin sagte, ne? Also muss man vorsichtig sein, ob man seinem Nachbarn wirklich trauen kann und was man sagt und so weiter. Und das sind ja alles Elemente, die Teil deiner Identität werden und die du eben auch nicht jetzt einfach umprogrammieren kannst und ja, dann lass das doch mal hinter dir. Nee, ich bin so groß geworden, ich bin so groß geworden, dass ich aufpassen musste, wem ich was sage. Ich bin so groß geworden, dass ich eben niemandem wirklich vertraut habe.
Aber das ist ja, glaube ich, die Gefahr bei uns im Triathlon. Zu dem einleitenden Satz, was ja durchaus ein bisschen ironisch gemeint war. Wie funktioniert Triathlon? Hast du dann auch gesagt gehabt, ja, im Endeffekt den Pain Cave einsperren und so trainieren, ja, nach Trainingsplan ganz stumpf. Und das ist ja eben halt die Gefahr, dass wir uns halt da umprogrammieren. Wir sind vielleicht teilweise gar nicht so, dass wir sagen, hey, wir sind die Einzelgänger, wir trainieren alleine. Uns macht vielleicht Triathlon an sich Spaß, weil es einfach geile Sportart ist. Wir können uns pushen, wir können Limits verschieben. Wir können drei Sportarten machen, das ist ein Ganzkörper-Workout, was wir, also wir sind super fitte Sportler an sich und das taugt uns auch, aber wir sind vielleicht nicht der Typ oder ich bin vielleicht nicht der Typ, der immer alleine trainiert oder ich bin auch nicht der Typ, der immer in der Gruppe trainiert. Das muss ja jeder für sich halt rausfinden und das ist ja, so wie du sagst, halt dann die Gefahr, sobald wir versuchen, uns umzuprogrammieren und vielleicht da irgendeinem Glaubenssatz zum Folgen, zu sagen, ja, Triathleten, das ist halt so, wenn du Triathlet bist, trainierst du halt alles alleine, das ist halt so. Ja. Und ich habe es halt mit einer Athletin eben erst gehabt, das Thema, und ging es um die Schwimmperformance. Ja, einfach Lust dran verloren am Schwimmen, die Form ist auch dementsprechend nach unten gegangen. Und die Lösung war ganz simpel. Ja, sie hat einfach mal wieder Bock auf ein gemeinschaftliches Training. Dann geht sie jetzt zweimal in der Woche geht sie wieder zum Verein mit dazu, gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden einfach auf die gleiche Bahn, gleiches Schwimmset. Sag ich, ist mir jetzt erstmal scheißegal aus Trainersicht, ja, ob das Schwimmset perfekt ist für ihre rein theoretische sportliche Entwicklung, physische Entwicklung. Aber allein schon der Fakt, dass ich weiß, sie geht gern zum Schwimmen, wird da definitiv die Performance wieder besser werden. Sie geht jetzt mittlerweile gern zum Schwimmen. Sie hat auch wieder ihre Fortschritte jetzt beim Schwimmen. Also Win-Win-Situation, wo ich sage, das muss nicht immer alles so klassisch sein. Ja, klar, ich schreibe Trainingspläne, ich bin ein Coach. Aber manchmal ist es besser, wenn ich sage, komm, mach einfach mal freie Schnauze oder mach einfach mal das, was irgendwie die ganze Squad jetzt auch trainiert, weil dich das einfach dann vom Kopf her wieder frei macht und weil du Bock drauf hast. Und sie ist halt der Typ, einmal in der Woche auf die Bahn mit der Squad, zweimal zum Schwimmen mit der Squad, mit einem Freund mehr Radl fahren am Wochenende, ist auch Triathlet. Ich sage, ist perfekt. Und da hast du ja Spaß dabei. Und wenn du Spaß dabei hast, machst du es nicht mit Zwang und machst es einfach dann auch erfolgreich, für dich erfolgreich.
Also ich finde, es ist ein ganz guter Zeitpunkt jetzt. Du hast ja letztes Mal mit einem Mythos aufgeräumt. Ich glaube, wir hatten letztes Mal den Mythos Low Carb. Ja. Ja, so. Ich würde heute auch gerne mal mit einem, ich weiß gar nicht, ob es so ein Mythos ist. Vielleicht ist es eher so eine Legende. Ja? Ich höre oft nach Rennen, manche schreiben das ja auch so, dass wenn sie auf ihr Rennen zurückblicken, das war ein Sieg über mich selbst. Ja? Da habe ich mich selber besiegt. Und ich denke dann immer, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade schreibt? Weil wenn ich mich selber besiege, also beim Sieg ist es ja so, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Also wenn ich jetzt über mich selber gewonnen habe in diesem Rennen, wer hat denn dann verloren? Also dieser Teil, der ist ja auch in mir. Also
heutzutage gibt es keine Verlierer.
Wir gewinnen alle, ja, okay, gut. Und das mag jetzt vielleicht sehr banal klingen, aber ich finde schon wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, wenn ich mich selber besiege, ne, oder auch in einem Rennen selber besiege, dann hat ja auch jemand in mir verloren. Und mein Körper, wenn ich ihm dann irgendwie vorgauke, wir müssen das jetzt machen, ich will dich besiegen, das merkt mein Körper sicher. Also das heißt so, ich ziehe mich selber quasi über den Tisch. Und jetzt ist die Frage, Fabian, wie würdest du es denn auflösen? Naja, wenn ich harte Sachen oder auch große Missionen. Ich bin diesen Sommer das erste Mal in meinem Leben einen 300er gefahren. Ich habe gedacht, ich muss mal diesen Sommer was Cooles machen und bin in Schweden einmal um eine Insel und habe so ein Double Crossing gemacht. Das waren am Ende genau 313 Kilometer und habe gedacht, naja, mal gucken, wo mich das hinführt. Irgendwann wurde es dann natürlich schon hart. Ich habe aber zu keiner Zeit gesagt, ich habe mich jetzt selber besiegt, sondern ich habe einfach mir selber immer wieder ein Angebot gemacht und gesagt, hey, das kriegst du doch irgendwie hin. Also am Ende war es kein Sieg über mich, sondern ich habe eigentlich mit mir zusammen gewonnen. Also ja, du hattest es vorhin gesagt, es gibt in der Tat dann nur Gewinner, weil wenn ich mich selber besiege, dann ist ja ein Teil von mir besiegt worden und das ist, glaube ich, nicht sonderlich förderlich. Also mit dem Mythos wollte ich jetzt einfach mal gerade, oder was heißt mit dieser Legende, ist vielleicht auch nur ein Angebot an die Leute, die uns zuhören, weniger zu probieren, sich zu besiegen, als vielmehr sich selber das Angebot zu machen, diese Mission erfolgreich zu bestreiten.
Das Thema Angebot, glaube ich, könnten wir auch mal noch mit aufnehmen für eine Extra-Folge. Ja. Da haben wir beide auch beim Projekt 0815 auch viel drüber gesprochen gehabt und habe ich so noch nie gekannt. Und das hast du immer mir gesagt, hey, komm, mach dein Angebot, mach dein der und der Sekunde, mach dein Angebot. Wenn du überhitzt zum Beispiel, mach dein Angebot. Okay, du läufst jetzt langsamer, kühlst dich runter und dann kannst du wieder, wenn es funktioniert, die gleiche Pace wieder annehmen. Und das habe ich früher halt nicht gemacht. Ich habe mal nie Angebote gemacht, sondern ich habe gesagt, okay, ich stelle jetzt das Tempomat auf 4.0 ein und dann laufe ich das. Und wenn es nicht mehr gegangen ist, dann laufe ich es trotzdem. Und ich habe mal keine Angebote gemacht. Ich war einfach kompromisslos mit mir und meinem Körper selber.
Ja. Und ich glaube, das ist auch, also ne, hattest du ja vorhin gefragt, so Teil der Identität. Also ich bin beispielsweise, ich würde mal sagen, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, das war auch ein ziemlicher Kulturschock, weil also für mich hatten die ersten Jahre auf dem Gymnasium, 5., 6. Klasse, wenig mit Schule, sondern das war eher Drill. Also ich hatte so harte Lehrer, also ich meine, das glaubt einem ja heute keiner mehr, wir mussten halt aufstehen, wenn der Lehrer reinkam und guten Morgen.
Das sind die 20 Jahre zwischen uns.
So, und da musste man noch guten Morgen sagen und sich hinsetzen und so. Und dann hast du noch Einträge ins Klassenbuch bekommen und das war wirklich ein Drill. Und deshalb kann ich schon sagen, dass das Erbringen von Leistung immer ein Garant war von, ich bin richtig. Also ich habe immer in der Schule natürlich eine positive Rückmeldung bekommen, so nach dem Motto, du hast eine gute Note geschrieben, positive Rückmeldung, du hast eine schlechte Note geschrieben, jetzt hast du ein Problem. Und ich glaube natürlich, dass das sich im Triathlon oder auch in der Art, wie man trainiert, halt immer widerspiegelt. So, es ist, ich bin nur dann gut, wenn ich ein positives Ergebnis erziele, nur eine Formentwicklung oder überhaupt Entwicklung genereller Natur sind ja immer wellenförmig. Es gibt immer ein Auf und ein Ab und ein Auf und ein Ab. Und zu akzeptieren auch, hey, ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich eben nicht trainieren möchte, wo ich vielleicht eher essen will oder wo ich vielleicht einfach mal ein bisschen auf mich höre. Denn das ist ja, ich nenne das immer Wertschätzung mir selbst gegenüber.
Ja. Aber was ist ein positives Ergebnis? Weil am Ende vom Tag, das schätze ich am Triathlon halt so und glaube, es kommt auch von meiner Schulzeit, als ich gesagt, wie ich es gesagt habe, positives Ergebnis ist mir in der Schulzeit ist mir vorgegeben worden.
Ja.
Was ist gut und was ist schlecht? Eins ist gut, sechs ist schlecht.
Ja.
Im Triathlon kann ich es selber definieren. Ich kann selber definieren, wann ich trainiere, wie ich trainiere und was ich erreichen will, was für mich ein positives Ergebnis ist. Und das ist, finde ich, ganz wichtig für Athleten, für jeden Athleten, zum Definieren, was für einen halt selber positives Ergebnis ist. Wie schon gesagt, für mich ist eine Hawaii-Quali ist an sich für mich jetzt nichts, was ich jetzt anstrebe. Also das ist jetzt nichts, was mir jetzt erstmal befriedigt. Stand jetzt, kann sich alles ändern. Und das ist was, was uns aber von außen relativ schnell reingelegt wird, irgendwie in die Triathlon-Wiege. Also ich habe viele Freunde, die vielleicht mit Triathlon gar nichts zu tun haben, aber die kennen alle Hawaii. Ja, und Nico, ja, wann machst du Hawaii? Ich gar nicht. Ja, und wann habe ich, wie schaut's aus? Es wird mir immer von außen immer ziemlich aufgedrückt. Und wenn ich nie so standhaft stabil gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt auch schon zum 10. Mal versuchen, irgendwie die Hawaii-Quali zu knacken. Aber ich habe immer gesagt, nee, es ist für mich eigentlich gar kein Thema nicht. Also ich weiß nicht, warum das jeder von mir, es ist von mir gefordert worden, aber ich habe Gott sei Dank intuitiv halt immer nach meiner Identität halt auch gehandelt und gesagt, nee, es ist gerade nicht so das Thema. Und da, glaube ich, kann man einfach selber uns einem im Triathlon so glücklich schätzen, dass wir unsere positiven Ergebnisse ja da selber definieren können und die Reise ja selber definieren können. Sprich, uns gaukelt keiner einen Weg vor, wie wir es machen müssen. Und wie du sagst, es gibt Höhen und Tiefen, aber da können wir trotzdem immer noch was Positives rausziehen.
Also ich glaube, die Hawaii-Quali, die ist wäre bei dir ja wirklich nur eine Frage von...
Sag das nicht.
Also bei mir hat selbst zu besten Zeiten immer noch eine halbe Stunde gefehlt. Ich war zwar immer auf der Suche nach dieser halben Stunde, aber...
Material,
Bike-Fitting, was auch immer. Ich glaube, Material auf jeden Fall.
Ja.
Ich brauche ein neues Rad, Keramik. Laufräder.
Also die Leute, die dich vielleicht schon besser kennen, die mal mit dir einen Zoom-Call gehabt haben oder bei dir vielleicht schon daheim gewesen sind.
Also
ich glaube, an Material scheitert es nicht, zumindest nicht an der Menge. Manche ist vielleicht oldschool, wie das alte Zipprall, aber so generell die Masse ist auf jeden Fall da. Also könnte ein Museum sein, glaube ich, bei dir in der Wohnung.
Ich glaube, ich bin einer der wenigen Inhaber eines Zip 2001, die wenigstens wissen, dass Zip auch mal Fahrräder Rahmen gebaut hat. Ich glaube wirklich, dass ist für einen jeden einfach ein sehr vielleicht auch wohltuendes Erlebnis ist. Und zum Ende kommen wir vielleicht auch mit einer kleinen Übung dann nochmal um die Ecke. So ein bisschen, ich will nicht sagen reflektieren, das hört sich schon wieder so technisch an, so einfach nur für sich selber mal. Und da kann man einfach mal ein Blatt Papier und einen Stift nehmen. aufzuschreiben, wofür mache ich diesen Sport eigentlich? Und wenn ich verstehe oder für mich einfach mal so runtergeschrieben habe, wofür ich das mache, dann rücken vielleicht auch Zeiten in den Hintergrund und Wettkampfergebnisse, weil Lothar Leder moniert es ja immer wieder in seinem Samstagstalk, dass die Leute bei jeder sich bietenden Gelegenheit abdrücken, die Uhr beim Schwimmen und überhaupt nicht mehr wirklich schwimmen. Und genauso ist es bei mir auch. Ich bin früher einfach ohne Uhr gelaufen, immer. Also ich hatte früher ja noch so einen Tacho, wo einfach nur die Geschwindigkeit angezeigt wurde. Und erst jetzt merke ich, wie sehr einen eben auch Daten fesseln, weil man natürlich sehr schnell, und da kommen unheimlich viele Bilder im Kopf dann hoch, man sehr schnell mappt, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Warum ist jetzt der Puls hoch? Warum ist die Wattzahl so niedrig? Warum ist das? Und plötzlich bin ich ja gar kein Athlet mehr im Sinne von, ich schwimme, fahre Rad oder laufe, sondern ich bin ja plötzlich nur noch ein gemessen an, bin ich jetzt gerade im oberen Perzentil oder im unteren oder wo auch immer.
Und das ist auch wieder so wiederum das Taktische, wo ich sage, ja, ich darf genau die Watt darf ich fahren und den Puls darf ich haben, dass ich gut durchkomme. Und wie gesagt, nee, einfach mal nach Gefühl racen. Wenn es sich geil anfühlt, weil ich geile Beine habe, mein, klar habe ich auch meinen Range, da wo ich mich drin aufhalte, weil da weiß ich sicher, wenn ich 10, 20 Watt drüber gehe, explodiere ich, dann komme ich nicht mehr in die Wechselzone. Aber im Großen und Ganzen einfach mal aufs Gefühl hören. Genauso, was du sagst. Das habe ich in Qashqaish auch wieder gemacht. Die Uhr einfach vorne in die Tasche reingesteckt im Trisuit. Keine Sekunde habe ich gesehen, wie schnell ich laufe.
Mario Schmidt-Wendling hatte die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich glaube das. Er hatte einen Athleten, wo er sich gewundert hatte, der ist in Rot gestartet, hatte er sich gewundert, dass es da keine Tracking-Zeiten mehr gibt beim Radfahren. Und dann stellte sich raus, dass der ausgestiegen ist, weil er während des Schwimmens seine Uhr verloren hat. Und der dann gesagt hat, ja, dann konnte ich das Rennen ja nicht weitermachen. Und ehrlicherweise war es auch bei mir so, ich glaube, die besten Rennen, meine erste Halbdistanz, die ich gemacht habe, da hatte ich so eine alte Pulsuhr, Pulsstoppuhr, das war irgendwie 2010 oder so, von meinem Vater. Und das war eine Halbdistanz in Österreich, in Wien. Und kurz nach dem Start beim Schwimmen merkte ich, wie das Display immer dunkler wurde und dunkler wurde. Im Nachgang stellte sich raus, dass mein Vater selbsttätig die Batterie getauscht hatte, ohne die Dichtung halt zu erneuern. Ja, natürlich ist die da nicht mehr wasserdicht gewesen. Das heißt, ich habe meine erste Halbdistanz nur aus dem Gefühl gemacht und die war halt einfach super. Also ich bin quasi immer genau da gewesen, leistungstechnisch, wo mein Körper sich hinbewegen wollte. Und auch das ist, glaube ich, Teil unserer Identität. Also auf die Frage, wie fühlt sich das denn jetzt an? Oder wie war denn das Training? Oder wie war das Rennen? Ja, da muss ich mir erstmal die Zahlen angucken. Nee, das war ja nicht meine Frage. So, und ich glaube, ne, dieses Gefühl auch wieder zu entwickeln, zu sagen, hey, das war einfach ein gutes Rennen. Es war ein sehr gutes Rennen, es war ein schlechtes Ergebnis, aber so vom Gefühl her hat es einfach gepasst. Und wir müssen ja auch immer, keiner von uns wird jünger, wir müssen natürlich auch, viele von die zuhören, sind vielleicht auch schon ein bisschen älter, wir müssen natürlich auch immer in Betracht ziehen, dass es gibt eine Tagesform, es gibt eine generelle Jahresform. Ne? Das heißt, vielleicht ist es in diesem Jahr ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser. Und also meine Performance immer an Zeiten festzumachen, ist natürlich schwierig.
Ja. Definitiv. So wie du gerade gesagt hast, das, also Shootout mal oder grüße ich ihn raus an Susan, meine Trainerin, du kennst das ja auch noch von früher, glaube ich. Ich schaue meine eigenen Trainingsdaten nicht mehr an. Susan kriegt von mir einen Kommentar, in der Regel. Also Verzeihung, wenn sie es gerade hört, wenn sie es nicht immer kriegt, aber sagen wir, die wichtigen Einheiten, da kriegt sie immer einen Kommentar, teilweise wirklich relativ lang, kriegt sie einen halben Roman und da schreibe ich halt über mal, wie ich mich gefühlt habe und was gut und was nicht gut war. Und das ist für mich persönlich wieder extrem viel wert als Coach, auch wenn ich das von meinen Athleten kriege. Weil ich als Coach sehe klar die Daten rein theoretisch, aber darauf basieren kann ich nicht mehr das Training 100% bewerten. Ja. Da ist halt einfach das Gefühl super wichtig vom Athleten. Also das heißt mal, wenn ihr einen Coach habt, dann gibt es einfach ein Feedback. Das ist sowas von wertvoll. Das ist wertvoller als irgendwie Puls und Pace beim Laufen. Da kann ich schon als Coach einordnen, okay, wie müsste es eigentlich für einen Athleten gewesen sein? Ah, die Intensität und hat es gepasst? War es zu viel, war es zu wenig? Aber im Großen und Ganzen ist das Gefühl immer nur mitentscheidend. Und dann, wie wir schon gehabt haben im Rennen gerade eben, wenn du dich auf dein Gefühl verlassen kannst, wenn du ein gutes Körpergefühl hast, dann kannst du dann nach deiner Intuition und Identität halt auch racen. Also dann kannst du selber entscheiden in jeder Sekunde, gebe ich jetzt Gas, gebe ich nicht Gas? Und nicht, darf ich Gas geben, darf ich nicht Gas geben, weil meine Werte so und so sind. Nee, Also klar, Fluch und Segen, muss man ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu sehr auf die Werte fokussieren, dass man es aber auch nicht zu sehr aufs Gefühl. Also deswegen glaube ich, jeder die Entwicklung dahin, wo sie jetzt gerade hingeht, sportlich, Age-Group-Bereich und Profibereich, in gefühlt jeder Sportart, eskaliert es ja völlig, weil wir einfach die Daten haben. Also es ist schon geil, es ist ein cooles Medium, was wir da nutzen können, aber nichtsdestotrotz dürfen wir einfach das Gefühl nicht und unsere eigene Identität auch nicht irgendwie verlieren. Und vielleicht, um das Ganze nochmal abzuschließen, du hast ja vorher schon gesagt, einfach mal zurückschauen in unsere Vergangenheit. Wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir für Traumata vielleicht erlebt? Was war positives Erleben? Muss ja nicht immer was Schlechtes sein, was wir erfahren haben. Es können positive Ereignisse sein, wo uns irgendwie einen Push gegeben haben. Das ist mal das eine, aber hast vielleicht sonst noch irgendwie, sei es mal Aufgabe oder irgendwo, einen Hint für die Leute, wo sie sagen, hey, mach das mal, hock dich mal hin, beschäftig dich mal mit dir selber und arbeite mal deine eigene Identität mehr aus. Also hast du da vielleicht irgendwie einen Leitfaden? Ja. Oder?
Also du hattest ja gerade deine Trainerin, Susanne Buckenlei ist das, glaube ich, für die, die es gerade nicht mitbekommen haben, die ja auch, ich glaube, Ende der 90er auch in Rot gestartet ist, da sehr, sehr weit vorne war in ihrer Altersklasse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist ja, solche Athleten und auch Trainer bringen natürlich unheimlich viel Wissen über die Zeit mit, weil sie eben vieles erlebt haben, was vor der Datenrevolution war, wo es eben noch keine, ich meine, Ende der 90er fing das mit Pulsmessern gerade an, da waren wir ja weit weg von Watt und Strava und Swift und weiß ich nicht. Und einfach mal zu schauen, jeder kann sich mal ein Blatt Papier nehmen und vielleicht ganz simpel mal so 5 oder 6 oder 10 Rollen aufschreiben, die er oder sie in seinem Leben mal hatte. Also ich war vielleicht ältere Schwester oder älterer Bruder oder ich war vielleicht Klassensprecher schon in der Grundschule. Ich war vielleicht Jugendgruppenleiter als Jugendlicher oder Jahrgangssprecher oder was auch immer. Ich habe vielleicht in irgendeinem Verein eine bedeutende Funktion gehabt und einfach mal zu schauen, was habe ich so für Rollen in meinem Leben gehabt, in den Institutionen, wo ich unterwegs war, Schule, Verein, aber vielleicht auch Familie. Und welche Ressourcen hat das in mir aktiviert? Also ne, aus meiner Arbeit, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, klar, wenn ich dann mit Führungskräften arbeite, dann sagen die mir schon häufig so, naja, wissen Sie, ich habe in sehr jungen Jahren Verantwortung übernehmen müssen, weil mein Vater unterwegs war, meine Mutter war dann mehr oder weniger alleine und ich musste dann für meine Geschwister sorgen. Und diese Fähigkeit, die zeichnet mich noch heute aus. Ich bin immer noch sehr weitsichtig, wenn ich ein Team habe, ist für jeden gesorgt, ist für alle an alle gedacht. Und dass man einfach mal die Rollen aufschreibt und schaut, welche Qualitäten wurden da von mir verlangt, aber was hat das vielleicht auch aus mir gemacht oder was hat das in mir hervorgebracht?
Wenn es bei mir jetzt mal, ist mir auch wieder Schulzeit so in den Kopf kommen, keine Ahnung, fauler Hund, Pausenclown, was auch immer, wäre das vielleicht, ist halt eine negativ konnotierte Rolle. Ich meine, du hast jetzt halt so Führungspositionen wie Klassensprecher jetzt mal genannt, aber ich glaube auch sowas hat halt einfach einen großen Impact, was sich ja durchaus vielleicht irgendwann wieder positiv wandelt, wo man umwandeln kann.
Also da werden wir, ich glaube, wir haben noch ein paar Folgen vor uns, merke ich gerade, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass wir nennen das immer in unserer Arbeit würdigenswerte Kompetenz. Also ne, du sagst es gerade mit so einem Augenzwinkern, ein Pausenclown, da würde man ja vielleicht das ein bisschen abfällig betrachten. Aber ein Pausenclown ist ja auch jemand, der offenbar ein sehr gutes Gespür für die Stimmung in einer Gruppe hat. Ja, der merkt, okay, geht es der Gruppe gerade gut oder geht es der Gruppe gerade nicht gut oder will ich der Gruppe vielleicht gerade was Gutes geben? Und das ist eine total wertvolle Kompetenz. Und du warst ja auch Teil in der 9-Sub-9-Squad, also wo 9 Athleten unter 9 Stunden bleiben wollten. Und auch da haben wir ja im Zeitablauf jedem Athleten eine Rolle gegeben. Also das war jetzt nicht derjenige, der positive Emotionen in die Gruppe gibt. Aber auch das, ich meine, jemand, der vielleicht selber früher Pausenclown oder Klassenkasper war, ich will das gar nicht so negativ konnotieren. Das ist jemand, der eine Gruppe natürlich positiv aufladen kann. Und das ist eine Fähigkeit, die haben viele gar nicht.
Das hätte es mir meine Lehrerin und meine Eltern zu wissen. Die haben das immer so schlecht gesehen.
Ja, ich kann das im Nachhinein.
Deswegen habe ich es jetzt auch negativ konnotiert.
Ja, ja.
Aber jetzt mal angenommen, okay, wir wissen ja, was das jetzt für würdigenswerte Fähigkeit ist.
Ja.
Wir haben da was rausgearbeitet oder im besten Fall 5, wie du es jetzt mal zur Aufgabe gegeben hast. Was stelle ich damit an? Wenn ich sage, okay, bleiben wir jetzt mal beim Thema Pausenclown, würdigenswerte Fähigkeit. okay, ich, wie ist das genannt? Ich weiß, was die Masse braucht. Oder
die Gruppe, das ist dein Collect, also ne, das ist so deine Community, dein Turf, auf dem du unterwegs bist, in dem du unterwegs bist. Da hast du ein gutes Gespür für. Und für jeden, der jetzt einfach mal so diese Rollen oder diese Fähigkeiten, Qualitäten, Kompetenzen, wenn man das mal einfach so runtergeschrieben hat, dann und sich das so durchliest, oder vielleicht gibt man das auch mal nahestehenden Menschen, Partnerin, Partner, Freund, Kollege oder so, und lässt den, oder vielleicht noch besser, man gibt es mal bei ChatGPT ein. So, gibt es einfach mal ein und lässt dann mal denjenigen beschreiben, oder ChatGPT, schreib mir mal bitte etwas über diese Person, was die ist. Und wenn man sich das dann durchliest, dann kriegt man plötzlich eine total wertschätzend positive Sicht auf einen, auf sich selbst. Also, und dann spürt man vielleicht auch sehr schnell, es geht gar nicht darum, immer zu müssen, sondern zu wollen, zu dürfen. Also es ist nicht so, dass ich muss jetzt das trainieren, ich muss das machen, sondern ich will das machen, weil ich einfach so viel Energie und so viel Ambitionen in mir trage, ja? Finde ich jetzt.
Spannend. Ein cooler Ansatz. Ja. Sehr cooler Ansatz. Danke schon mal. Ich würde sagen, der war ein guter Abschluss.
Ja, vielen Dank.
Lass uns das mal hier mal so
lassen wir mal stehen.
Beenden. Ja. Die Leute das einfach mal mit auf die Reise geben. Und ja, wir sagen, wir können ja vielleicht nochmal das ganze Thema aufgreifen im nächsten Podcast, 2 Wochen später.
Ja.
Und wer bis jetzt wieder durchgehalten hat und noch nicht den Kanal abonniert hat oder uns irgendwie auf Folgen gedrückt hat, gerne machen. Und freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Das tun wir. Und auch hier von uns vielleicht nochmal, wenn ihr uns schlecht findet, dann behaltet das bitte für euch. Und wenn ihr uns gut findet, dann empfehlt uns auf jeden Fall bitte weiter. Das würde uns natürlich sehr freuen. Ja, und wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, nochmal der Hinweis: auf www.inthezone.de findet ihr Kontakt zu Nico, Kontakt zu mir, Kontakt zu uns. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas habt, und vielleicht finden wir da die eine oder andere Möglichkeit, das aufzunehmen. Wir
freuen uns auf den Austausch.
Sehr gerne.
Definitiv.
Danke. So machen wir es.
Ja.
Bis dann.
Adios.